Sabrina Bodendörfer könnte für ihren Salon in Hersbruck mehr Personal brauchen. Doch sie tut sich schwer.
In der heutigen Zeit da noch zu sagen, ich stelle mich jetzt 40 Stunden in den Salon rein und arbeite für 17 Euro oder 16 Euro die Stunde. Habe aber Meisterbrief, habe dafür 10.000 Euro investiert und das ist für die meisten einfach nicht mehr rentabel. Und ich verstehe es auch.
Auch Maler und Lackierermeister Benjamin Kotzur aus Bayreuth ist frustriert.
Was möglich ist, vom Staat her einfach die Kosten zu senken für uns. Und dann glaube ich, geht es uns alle besser gehen, die Dinge viel mehr vielleicht nochmal einstellen, viel mehr investieren, als immer nur gemolken zu werden, klein gehalten zu werden. Also so kommt es mir einfach nochmal rüber.
Ja, der Mittelstand ist unter Druck. Viele sagen, die Grenze ist schon überschritten. Und viele fragen sich, auch Angestellte, wie geht's weiter mit dem Betrieb? Was können wir künftig tun? Was ist mit meinem Job? Was ist mit mir? Ja, wir wollen heute denen eine Stimme geben, die Jobs geschaffen haben, also Mittelständler. Und was sagen sie in Richtung Politik? Ich begrüße Sie zur Münchner Runde und hier auch ganz herzlich in der Runde Klaus Holleczek, der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. Ronja Endres, die Vorsitzende der Bayern-SPD. Juliane Dorn, sie ist Chefin von Gasthof Vitaler in Lauf an der Pegnitz. Thomas Dettendorfer, Spediteur aus Nussdorf am Inn. Amir Rugani, der Chef der Energie- und Mobilitätsfirma Vispiron und Mitglied im Wirtschaftsbeirat der Grünen. Und Marcel Fratscher, Präsident des Wirtschaftsforschungsinstitutes DEW. Und er ist zugeschaltet aus Berlin. Und Frau Dorn, wir springen gleich zu Ihnen in Ihr Unternehmen. Und da sehen wir, es kann auch mal sehr schnell schwierig werden.
Sehr. Also die Unternehmer.
Im Brauereigasthof Vitaler in Lauf an der Pegnitz laufen die Vorbereitungen. Sonntags ist hier immer richtig viel Betrieb. Gastwirtin Juliane Dorn muss zur Mittagszeit sogar Gäste ablehnen. Der Gasthof ist völlig ausgebucht. 4 Kommunionsfeste werden heute gefeiert. Doch der Schein trügt. Der Gasthof lebt fast nur vom Sonntagsgeschäft.
Am Wochenende müssen wir auf jeden Fall das einnehmen, was wir unter der Woche nicht einnehmen können. Wir haben auch am Wochenende sehr viel mehr Personal, deswegen auch diese Aushilfen, diese vielen. Wir haben 25 Aushilfen, 5 Festangestellte, weil wir es uns gar nicht leisten können, 35 Leute fest anzustellen. Wir brauchen unter der Woche gar nicht so viel Personal.
In der Küche muss es jetzt schnell gehen. Ausgerechnet heute fallen 2 Köche aus.
Und am Sonntag müssen wir uns immer ein wenig schicken, aber heute noch ein bisschen mehr, weil die anderen 2 Kollegen jetzt auch sind.
Für die fehlenden Köche sind 2 Rentnerinnen eingesprungen.
Also einen Koch zu finden, ist mittlerweile überhaupt nicht mehr einfach. Oder man muss ihn sehr, sehr teuer bezahlen. Aber das ganze Geld muss ja auch irgendwo herkommen. Und wenn wir dann keinen Umsatz machen können, weil wir eben dann weniger Gäste annehmen können, weil die 2 Köche ausfallen, dann haben wir dementsprechend auch nicht den Umsatz dafür.
Möglich ist der Betrieb ohnehin nur, weil Juliane Dorn als Familienunternehmerin ihre eigene Arbeitskraft mit einbringt und dabei regelmäßig übers Limit geht.
Wir stehen jeden Abend bis um 10 Uhr hier, auch am Wochenende und natürlich auch an den Feiertagen. An Weihnachten, Ostern, wenn wir selber vielleicht mit der Familie feiern möchten, das geht nicht. Also wir opfern auch sehr viel und möchten dafür natürlich eine Leistung bekommen, die es mittlerweile leider nicht mehr gibt.
Wenn das nicht mehr aufgewogen würde, sei das System der Selbstständigkeit gescheitert, sagt sie.
Frau Dorn, wir sehen es alle, an der Tanke ist es teuer. Wirkt sich das bei Ihnen auch bei den Gästen in der Gaststube aus?
Ja, klar. Alles wird teurer. Also die Menschen haben einfach nicht mehr so viel Geld zu leben. Sie leisten sich nicht mehr den Luxus. Erstes, man spart natürlich am Urlaub. Das Zweite ist, man spart aber auch gerne beim Essen gehen. Und man spart sich auch den Sprit, um zu uns aufs Land rauszufahren. Wir haben sehr viele Städter da aus dem Nürnberger Land, aus der Metropolregion Nürnberg-Fürth-Erlangen, die zu uns rausfahren müssen, die aufs Auto angewiesen sind. Der öffentliche Nahverkehr ist bei uns sehr schlecht ausgebaut. Also das Auto ist bei uns wirklich ganz wichtig, auch für meine Mitarbeiter, die zu uns zur Arbeit kommen müssen. Und wenn das alles teurer wird, dann ist es natürlich verständlich, dass dann am Ende das Geld fehlt, vielleicht für eine zweite, für eine Vorspeise oder eine Nachspeise. Und da muss man einfach Abstriche machen als Bürger.
Glauben Sie, dass es Ihren Gasthof in 10 Jahren noch geben wird?
Ich hoffe sehr. Also uns gibt es schon sehr, sehr lange. Wir sind schon die 3. Generation und es ist seit 1498 wurde an dieser Stelle schon geschenkt und wurde auch schon Gäste bewirtet. Das wäre sehr, sehr schade, wenn diese Tradition nicht mehr so stattfinden kann. Wir haben auch sehr viel ein regionales Angebot. Also das heißt, wir unterstützen auch unsere ganzen Betriebe wie Handwerker und den ganzen Dienstleistungsbetrieb. Also das wäre sehr wichtig, dass es auch weiterhin so funktionieren kann.
Holecek, wir leben ja Wirtshaussterben gerade in den letzten Jahren verstärkt. Ist das jetzt nur ein Symptom für den schleichenden Niedergang unserer Wirtschaft oder betrifft es eigentlich alle? Müssen alle, wenn sie in ihre Tasche schauen, künftig feststellen, da ist weniger drin?
Ich glaube, wir machen ja die Politik, um Dinge zu ändern, um auch der Wirtschaft wieder mehr Schub zu geben. Wir haben ja die Mehrwertsteuer zum Beispiel gesenkt in der Gastronomie. Das ist schon ein wichtiges Thema. Wir wollen entbürokratisieren. Wir wollen bei den Steuern was tun, bei den Energiefragen. Ich denke, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, wir wollen die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in allen Bereichen verbessern, damit wir den Wohlstand erhalten und ausbauen und letztendlich auch den Sozialstaat behalten können. Das ist die große Aufgabe und die muss die Politik jetzt leisten.
Frau Dorn, gibt es auch zu viele Vorschriften? Fühlen Sie sich da regelrecht gegängelt?
Sehr. Also was ich am Schreibtisch sitze, das ist eigentlich mein Hauptjob. Das, was wir gerade gesehen haben, wo ich bei den Gästen bin, das, ich sage immer, das ist mein Zweitjob. Mein Hauptjob ist wirklich, da darf ich auch keine Stunden zählen, ganz viel Büroarbeit. Und das vergessen auch viele Wirte oder viele Gastronomen, die eigentlich Koch gelernt haben oder die im Service viel mitarbeiten, dass das nicht mehr unsere Hauptaufgabe als Unternehmer ist. Der Unternehmer sitzt einfach am PC und muss sehr viel Bürokratie abarbeiten.
Wie kann man das ändern von den Interessen?
Also ich glaube, da sind ein paar gute Vorschläge schon gemacht worden, auch zum Beispiel von Lars Klingbeil auf Bundesebene. Ich gebe Ihnen nämlich recht, es kann nicht sein, dass die meiste Arbeit irgendwie am PC stattfindet. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir Bürokratie sehr mutig zusammenstreichen und dafür aber die Strafen, wenn dann ein Verstoß passiert, massiv nach oben schrauben und natürlich auch die Kontrollen dann ordentlich machen. Ich glaube, das wäre wirksamer und würde den Leuten mehr helfen, als wenn die jetzt durchpowern müssen für die paar Unternehmen, die sich halt nicht dran halten.
Herr Dettendorfer, jetzt frage ich mich, wie haben Sie die letzten 2 Jahre durchgepowert? Da waren Sie nämlich schon mal in der Münchner Runde. Wie geht es Ihnen heute?
Wie soll man das jetzt erklären? Gell? Wir sind fast die letzten 2 Jahre durchgepowert. Bei uns ist jetzt die letzten Jahre, die Auftragsvolumen ist da und die Arbeit ist auch da. Aber die ganzen Rahmenbedingungen sind extrem. Wir haben die Mauterhöhung durchziehen müssen mit 87%. Das sind die ganzen Vorschriften, Auflagen, Abgaben, immer was man mehr macht. Das ganze Verkehrsaufkommen, der Stau, jetzt die Dieselpreiserhöhung. Es wird nahezu unmöglich, dass man eine Wertschöpfung generiert auf der Straße oder so. Jetzt, und jetzt die Politik würde jetzt zum Beispiel entscheiden, da die 17 Cent Tankrabatt. Ich meine, wir haben die glückliche Lage, dass wir in Österreich tanken können, können wir eh noch ein bisschen günstiger tanken. Aber in Deutschland und dann das Ganze dann gegen die Tabaksteuer ausspielen, die finde ich einfach nicht in Ordnung. Und man schafft so sozialen Unfrieden, denke ich. Und das ist eigentlich unser größtes Problem, was wir momentan in der Gesellschaft haben, dass der soziale Frieden gefährdet ist. Und ich denke jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt anstatt der Tabaksteuer endlich einmal eine Pkw-Maut einführt oder sowas, weil wenn ich auf der Autobahn auf die Toilette gehe, muss ich Benutzung bezahlen. Und die Straße, wenn ich benutze, muss ich nichts bezahlen. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Und wenn man gegenseitig immer die Leute ausspielt, dann schafft man einen extremen sozialen Unfrieden. Und das, glaube ich, ist
unser größtes Problem. Bevor wir weitergehen, das mit der Maut ist ja jetzt gar nicht in der Diskussion groß. Ist das, bitte, kommt das auch nicht mehr, Herr Holecek?
Na, eine Infrastrukturabgabe ist immer ein Thema. Das ist eine Diskussion, die man wieder mal führen kann. Ich finde, wenn man sie richtig vernünftig aufsetzt, kann das durchaus ein Bereich sein. Man muss das halt gut abwägen. Ich will aber noch einen Satz sagen, weil mir das schon wichtig ist. Wir haben in Bayern beim Thema Entbürokratisierung über 4 Beschleunigungs- und Entbürokratisierungsgesetze gemacht, 700 Einzelmaßnahmen abgeschafft. Wir haben einen Entbürokratisierer, der sich um das Thema kümmert mit Praxischecks. Wir haben jetzt ein Gesetz auf den Weg gebracht, einfach mal machen, Modellregionen, Erprobungsklauseln. Also ich glaube, wir gehen da in Bayern schon ganz kräftig voran.
Aber sagen Sie mal ein Beispiel, was bei uns Unternehmen angekommen ist.
Ja, ich kann Ihnen sagen, wir haben das Vergaberecht zum Beispiel geändert, wir haben die Schwellenwerte geändert, wir haben Baugenehmigungen geändert, Fiktionen eingeführt, wir sind in den Fragen der Normgebung mit dran. Also da gibt es viele Sachen, die passiert sind. Es ist noch zu wenig, weil es ja auch ein komplexes Thema ist mit Haftungsfragen, mit Rechtsprechung. Es gibt nun mal nicht den einen Hebel, den Sie umlegen, den würde ich mir auch wünschen, damit die Dinge in eine andere Richtung gehen. Aber wir sind da dran und wir werden das Ziel, das Leben der Menschen einfacher und unkomplizierter zu machen, auch im Blick behalten.
Jetzt holen wir den Herrn Rogani mal rein. Gleich wird es weiter. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sagen Sie auch, ist es zu viel Bürokratie? Hat sich es verbessert?
Also bei uns ist die Bürokratie ziemlich massiv bei dem Thema Netzanschlüsse festzustellen. Das muss ich vorstellen, in Deutschland ist
Erklären
das...
Erklären Sie kurz, warum
ja, gerne, ist das bei Ihnen wichtig. Netzanschlüsse sind für uns das A und O, damit jedes neue Solarkraftwerk, Batteriespeicher am Netz angeschlossen wird. Und das Netz in Deutschland ist so aufgebaut, ich mache mal einen Vergleich. Wenn wir heute das Straßennetz so bauen würden wie das Stromnetz, dann wäre es so ausgelegt, dass wir es für 50 Millionen Fahrzeuge die rund um die Uhr permanent auf den Straßen fahren würden, das herstellen müssten. Das Ergebnis wäre sehr viele breite Straßen, viel zu teuer, ineffizient und überdimensioniert. Im Stromnetz heißt das übertragen, dass man annimmt, dass alle Solaranlagen zu 100% einspeisen, alle Betriebe und die gesamte Industrie zu 100% Leistung bezieht, alle Batteriespeicher gleichzeitig zu 100% be- und entladen, alle Ladesäulen zu 100% Leistung beziehen. Und dieses System ist so verstopft nach dieser Annahme.
Das ist bürokratisch.
Das ist bürokratisch, dass im Grunde genommen keine neuen Netzanschlüsse mehr vergeben werden können. Und dadurch der Ausbau der erneuerbaren Energien, die ja wichtig sind zur Reduktion der Strompreise, nicht mehr vorankommt.
Herr Fratscher, wir haben jetzt mal so einen Überblick zum Thema Bürokratie gleich am Anfang gehabt. Sagen Sie, ist das bundesweit ein ähnliches Bild, das Sie wahrnehmen?
Ja, es ist ein ähnliches Bild. Wir haben sehr viel Regulierung, sehr viel Bürokratie. Das ist ein Problem für viele Unternehmen. Aber ich glaube, man muss es auch ein bisschen einordnen. Diese überbordene Bürokratie ist jetzt nicht etwas, was wir nur die letzten fünf Jahre gehabt haben, sondern was seit langer Zeit besteht. Ich will noch mal zwei andere Punkte ins Spiel bringen. Ja, wir haben Probleme bei der Bürokratie. Der Staat muss besser werden, bürokratische Hürden abzubauen. Aber das, was mir Sorgen macht, auch gerade mit dem Blick in die Zukunft, sind zwei Dinge. Zum einen die alternde Gesellschaft. Wir haben eine massive Alterung. Das heißt, in den nächsten 10 Jahren werden 5 Millionen Babyboomer mehr in Rente gehen, als junge Menschen nachkommen. Wir haben Sozialsysteme, die umlagefinanziert sind, bei dem also die Beschäftigten für die Rentnerinnen und Rentner bei Rente, auch bei Gesundheit und Pflege letztlich mitsorgen. In den 60er Jahren hatten wir ungefähr 6 Beschäftigte, die einen Rentner oder eine Rentnerin mitfinanziert haben. Heute sind es wenig mehr als 2. Und das führt dazu, was wir eben auch in den Beiträgen gesehen haben, dass Unternehmen sagen, wir haben immer mehr Steuern und Abgaben zu zahlen. Ja, natürlich, weil es immer weniger Beschäftigte gibt. Und diese Demografie ist eine der größten Bedrohungen für den Wohlstand, wenn es uns nicht gelingt, eben wieder mehr Menschen in Arbeit zu bringen oder Menschen auch länger in der Arbeit zu halten. Das ist der erste Aspekt, der, glaube ich, extrem wichtig ist als Bedrohung für unseren Wohlstand. Das zweite, und das hat natürlich auch was mit Energiekosten zu tun, wir leben in einer Welt, in der wir immer mehr Konflikte haben, nicht nur kriegerische Konflikte, Ukraine, im Iran, was die Energiepreise hochtreibt, sondern eben auch beim Handel gegenüber China, den USA. Und das bedeutet für uns, für eine Volkswirtschaft, die von den Exporten so stark abhängt wie unsere, einen großen negativen Schock für unseren Wohlstand. Ja. Und da müssen wir überlegen, wie wir uns neu aufstellen. Also Bürokratie, klar, Hürden müssen abgebaut werden. Aber wir tun uns viel schwerer mit diesen zwei anderen Dingen, über die wir wenig Einfluss haben.
Da reden wir auch noch drüber. Aber weil Sie auch den Bogen wieder zurück zur Bürokratie gemacht haben, mache ich jetzt den Bogen mal nach Bayreuth, nämlich Bürokratie. Sieht man dort, ist echt ein Wachstumskiller.
Schon 20 Jahre führt Benjamin Kotzur einen Maler- und Lackierbetrieb in Bayreuth. Eigentlich könnte der viel größer sein. Nur 2 Mitarbeiter hat er aktuell fest angestellt. Beim Nachwuchs gibt es jedoch Probleme.
Die Vorstellung ist einfach so, viel Geld verdienen, wenig Arbeit. Bei uns ist halt auch sehr viel das Körperliche. Einer hat natürlich wieder aufgehört, weil er leider vom dritten Lehrjahr, weil er gedacht hat, er kann ein bisschen. Oder er möchte gerne länger ausschlafen und später anfangen zu arbeiten. Das geht halt bei uns nicht.
Heute arbeitet er hier auf der Baustelle in Mistelbach. Doch die meiste Zeit verbringt er mittlerweile im Büro.
Das hat jetzt fast schon 60% Büro, 40% noch Baustelle zu tun. Und das ist schon Wahnsinn. Wenn ich überlege, was ich jeden Abend dann nochmal da sitze, dokumentieren darf, noch einmal berichtigen muss, ob es Stundenzettel ist, Auswertung, Buchhaltung noch einmal.
Immer wieder kommt für Benjamin Kotzur der Moment, wo er alles in Frage stellt.
Wie wäre es, wenn man wieder ist? Man kriegt monatlich pünktlich sein Geld und hat so, ich sage mal, nicht die Last, die ich jetzt als Unternehmer habe.
Lange hält er es nicht mehr so aus, wie es gerade läuft. Von der Politik fordert er starke Entlastungen in der Bürokratie, damit er sich wieder mehr um sein Kerngeschäft kümmern kann.
Also nochmal die Forderung, weniger Bürokratie, weil er will einfach nicht mehr am PC sitzen als auf der Baustelle, als den Menschen quasi konkret zu helfen und überlegt sogar jetzt wieder also Angestellter zu sein. Das ist ja dramatisch. Wie soll man da Wirtschaftswachstum schaffen?
Das ist richtig. Deswegen, wie gesagt, müssen wir auch mutig streichen. Die Leute haben ja Spaß an ihrem Beruf. Und die haben ja Maler und Lackierer vielleicht gelernt und nicht eben Bürofachmann. Das ist schon nochmal ein großer Unterschied, was auch die Arbeitsfelder angeht. Deswegen ist es, wie gesagt, schon sehr wichtig, da eben auch drauf zu schauen, wo können wir was streichen. Man muss gucken, dass man da mutig rangeht. Man könnte auch verschiedene Modelle anbieten, dass man zum Beispiel sagt, gerade bei den ganzen Personaldokumentationen, wenn jemand nach Tarifvertrag bezahlt, da könnten ganz viele Berichtspflichten eigentlich wegfallen, weil da vieles schon sehr, sehr gut läuft. Das würde auch nochmal die Tarifbindung attraktiver machen zum Beispiel. Und ich bin auch der Meinung, dass wir bei ganz vielen Fördermitteln, die wir haben zum Beispiel, viel unbürokratischer sein müssen. Wir müssen gerade, wenn wir die an unsere Kommunen zum Beispiel weitergeben, einfach sagen, die wissen schon, was sie machen können mit dem Geld und nicht diesen Förderausschreibezirkus
veranstalten. Das haben wir ja gemacht. Wir haben Verwendungsnachweise reduziert. Wir brauchen halt auch in der Gesellschaft einen Mentalitätswechsel hin zu Vertrauen und weg vom Misstrauen. Das ist aber auch nicht so einfach. Das hat was mit Haftungsfragen zu tun. Wir müssen tatsächlich den Staat wieder entfesseln, den Menschen mehr zutrauen, mehr Eigenverantwortung. Ich habe lange gekämpft im medizinischen Bereich, dass wir Heimaufsicht und medizinischen Dienst verzahnen, damit für die Pflege weniger Kontrollen da sind. Weil es ist ja nicht so wichtig, das Formular zu pflegen, sondern den Menschen. Und dann kommt jemand und sagt zu mir, aber wenn was passiert, dann sind Sie doch jetzt in der Verantwortung, weil Sie haben die Kontrolldichte reduziert. Es ist nicht nur eine Frage des Gesetzgebers oder der Beamten, die das Ermessen ausüben. Es ist auch eine Frage der ganzen Gesellschaft, einen mentalen Wechsel zum Vertrauen hin und weg zum Misstrauen.
Aber grundsätzlich kommt bei uns Unternehmen eigentlich nichts an. Wir betreiben einen Agrarhandel, wir machen Zertifizierungen und Labels. Teilweise die Zertifizierungen und die Audits, die ähneln sich. Also wir machen 4, 5 Audits im Jahr, die kann man ja fast nicht mehr unterscheiden. Und jeder Verband und jede Behörde möchte ihr eigenes Kontrollsystem haben. Das macht so viel Arbeit und nimmt so viel Zeit in Anspruch, das, wo uns eigentlich von der Produktivität abgeht. Mhm. Und grundsätzlich, Herr Fratscher, wenn wir auch mehr arbeiten, ich finde, der Weg in Deutschland ist eigentlich völlig falsch. Wir möchten immer weniger arbeiten und mehr Geld verdienen. Und das
da würde ich gerne mal nachfragen, weil das ist ja auch ein Stichwort unter
und
dem Stichwort,
einen Vorschlag.
Unter der Überschrift Mentalitätswechsel. Spüren Sie das auch, weil Sie sagen, ich brauche jetzt gerade am Wochenende dann also viele Kräfte und da geht es echt hoch her. Der Kotzo aus dem Film hat es nämlich auch uns gesagt, dass er einfach wenig Fachkräfte findet, weil das ist auch vielen jungen Menschen dann einfach mal zu schwer, die Arbeit. Ja. Und sind wir einfach zu bequem geworden. Also wenn wir Wirtschaftswachstum wollen, müssen wir auch dann selber mehr leisten.
Also ich habe selber Abitur gemacht. Meine Mama sagt heute noch, hättest du lieber Realschule gemacht, wärst du glücklicher geworden in der Zeit und habe mich danach auch tatsächlich für eine Ausbildung entschieden, obwohl ich hätte studieren können, weil ich wollte erstmal nicht mehr lernen. Ich wollte erstmal raus, ich wollte Geld verdienen und das hat mich tatsächlich sehr glücklich gemacht. Also diese Ausbildungszeit war eine der schönsten Zeiten in meinem Leben. Dann war ich fertig, habe Jobsangebote bekommen in meinem Ausbildungsbetrieb und das Erste, was mir diese Leitung gesagt hat, gemeint, möchten Sie dann nebenbei studieren, weil wenn sie nicht studieren, werden sie nicht aufsteigen können. Mhm. Und das fand ich ganz schrecklich, weil ich mir dachte, das ist doch genau das Falsche, den Leuten zu sagen, jetzt müssen sie auch noch studieren, damit sie aufsteigen können. Ich hatte so viel Expertise nach dieser Ausbildung und hätte sofort viel mehr arbeiten können als jemand, der noch nichts mit dem Unternehmen zu tun hat oder aber vielleicht im Master studiert hat. Also das ist schwierig, dass die Leute denken, das ist das Nonplusultra zu studieren.
Ja. Das ist es sicher nicht. Die reine Akademisierung ist sicher nicht der richtige Weg. Handwerk, Mittelstand, da braucht man das nicht. Und ich würde einsatz nur gerne sagen zur Arbeitszeit, weil mir das auch wichtig ist, die Frage, wir brauchen eine Flexibilisierung, gerade bei euch in der Gastronomie, die ist ja auch angedacht, dass wir in die Arbeitszeiten flexibilisieren, dass wir da mehr Möglichkeiten schaffen.
Das Arbeitszeitgesetz hat schon wahnsinnig viele Möglichkeiten geschaffen, naja, wenn man alle Ausnahmen zusammenrechnet,
aber da blockiert ihr ja auch.
Was brauchen Sie für Arbeitszeiten, wenn wir die Unternehmer jetzt fragen, gerne Sie hier
hätten dürfen? Dann würde man die Leute oder Gastronomie oder bei uns im Handwerk helfen, wenn man endlich die Mehrarbeit möglich machen würde. Es ist ja fast unmöglich, dass man nur Aushilfskraft oder Leute ein bisschen länger arbeiten lässt. Das ist ja vom Gesetzgeber fast unmöglich. Und so wie das schon mal angedacht wird, dass man die Überstunden oder so abgabenfrei noch macht, dass sich das Arbeiten einfach auch wieder lohnt, dann hätte man mehr Produktivität und mehr Wirtschaftswachstum und die Leute wären zufrieden und könnten endlich wieder Geld verdienen.
Erstmal, bevor wir wieder zur Politik gehen, sagen Sie mal, wie sehen Sie es?
Ich glaube, wir brauchen ein Gesamtpaket und ein Gesamtverständnis darüber, wie wir insgesamt den Standort attraktiver machen können. Und dazu zählt natürlich auch, dass wir bei den Arbeitsrecht und bei den Arbeitsrichtlinien und Arbeitsrecht auch da ein Stück weit Flexibilität ermöglichen. Was wir feststellen ist, dass unsere Leute, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr motiviert sind, sehr engagiert sind, sind auch involviert in Unternehmensgewinnen, beteiligt. Sie sind da sozusagen sehr, sehr stark motiviert. Was wir wiederum feststellen ist, dass die Flexibilität beispielsweise, gibt es Bereiche, die nicht mehr so fortführbar sind. Wir müssen sie einstellen, wir müssen sie umbauen, umändern. Wir brauchen neue Arbeitskräfte dafür. Das heißt, wir müssen möglicherweise Mitarbeitern abbauen, auf der anderen Seite wieder aufbauen. Insgesamt wächst das Ganze. Und dann haben sie es mit starren Kündigungsprozessen zu tun, die am Ende des Tages immer wieder nach demselben Schema ablaufen. Daran verdienen sich nur die Juristen viel Geld. Die Gerichte sind viel zu überladen mit den Prozessen. Und zum Schluss kommt immer ein Vergleich raus, den man von vornherein vorhersagen kann.
Also die Arbeitnehmer haben nur Rechte, aber keine Pflichten mehr. Und bei uns Arbeitgebern ist es genau andersrum. Wir haben genau ein Recht, und das ist, dass wir das Lohn einbehalten können. Und sonst haben wir nur Pflichten.
Wenn man jetzt einen Staat verdient, 1.000 Euro, wo jetzt da im Raum geschmissen haben vor der Politik, das schafft ja wieder sozialen Unfrieden. Manche Unternehmen können
das ist ein eigenes Thema. Jetzt, genau.
Wenn man anstatt dieser Geschichte sagt, pass auf, ihr könnt ein bisschen mehr arbeiten und das abgabenfrei, dann schafft man mehr Produktivität und die Leute verdienen mehr Geld und die Arbeit wird erledigt. Das ist ganz einfach eigentlich.
Frau Enders hat auch ganz viel schon angesetzt zum Reden.
Also ich muss sagen, ich freue mich schon auf die Sendung, wo auch die Arbeitnehmenden mal gehört werden, weil das klingt haben ja gerade oft so, als ob da hier die Leute gar nichts mehr arbeiten würden. Und so ist es ja auch nicht. Wir haben in Deutschland ein massives Überstundenvolumen.
Die Leute wollen mehr arbeiten.
Die haben ein massives Überstundenvolumen. Und ich sag mal, das ist ein Geschenk für die, wenn man die steuerfrei setzen würde. Ich glaube nicht, dass wir dann noch mehr oder beachtlich mehr Überstunden dann eben sehen werden, weil die Leute brauchen ja zum Beispiel auch Zeit, und ich glaube, wir müssen das Arbeitsvolumen erhöhen können, aber indem wir zum Beispiel andere Maßnahmen machen. Wir müssen zum Beispiel gucken, dass alle, die in Vollzeit arbeiten wollen, da auch die Möglichkeit dazu haben, zum Beispiel mit einem massiven Ausbau von Betreuungsinfrastruktur für Kinder. Und das ist übrigens auch zahlenmäßig erwiesen, dass das ein ganz großer Ansatzpunkt wäre, wenn wir in Bayern endlich die Ganztagsschulen hätten.
Jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema gelandet. Aber der Herr Fratscher hatte sich zu dem davor noch
gemeldet. Ein einziger Satz. Leistung muss sich lohnen. Das ist der entscheidende Satz, und den merkst du am Geldbeutel. Okay. Und die Menschen sind bereit dazu. Und ohne Leistung wird es keinen Wohlstand geben.
Da können wir ja nach Tarif bezahlen.
Da könnt ihr Ideologie machen ohne Ende. Das wird nicht reichen.
War der Satz, und Herr Fratscher, jetzt die Wissenschaft gerne aus Berlin. Wie ordnen Sie das Ganze hier?
Ja, ich glaube, es ist bei der Diskussion gut, mal auf die Zahlen und Fakten zu schauen und mit manchen Mythen aufzuräumen. Fakt ist, dass es nie mehr Menschen in Arbeit gab als im vergangenen Jahr. 46,1 Millionen Menschen. Und dass auch nie mehr Arbeitsstunden geleistet wurde als im vergangenen Jahr. Also zum allererst muss man dieses Bild korrigieren. Beschäftigte seien faul, die wollten, Lifestyle-Teilzeit, das widerspricht einfach den Fakten. Wir haben ungewöhnlich viel Beschäftigung, wir haben ungewöhnlich viele Arbeitsstunden. Und es ist auch ein Widerspruch, wenn die Politik einerseits sich beklagt über Menschen, die Teilzeit arbeiten. Und wir haben bei Frau Dorn ja sehr schön gesehen, 5 Festangestellte, 25 Teilzeitkräfte. Viele Unternehmen brauchen diese Flexibilität. Also wenn wir einen klugen Arbeitsmarkt haben wollen, dann müssen Unternehmen, muss der Staat auch auf die Bedürfnisse der Beschäftigten eingehen. Und wenn man über die Anreize spricht, das ist ja jetzt in der Runde mehrmals gefallen, völlig richtig. Wie kann man Menschen Anreize geben, mehr Stunden zu arbeiten? Deutschland ist außergewöhnlich, dass es kein Land der Welt gibt, in dem mehr Frauen in Teilzeit arbeiten als in Deutschland. Und wenn man die Frauen fragt nach Umfragen, sagen viele davon, ich würde gerne mehr Stunden arbeiten. Kinder- und Schulbetreuung wurde angesprochen. Aber auch das Finanzielle. Frauen werden schlechter bezahlt. Wir haben 7 Millionen Menschen in Deutschland in Minijobs. Für diese lohnt es sich nicht, mehr als 600 Euro im Monat zu verdienen, weil sie dann sofort sehr hohe Abgaben und Steuern zahlen. Also wenn ein politischer Wille da wäre, Hürden für Teilzeit abzubauen, dann würden wir eine deutliche Steigerung sehen.
Ist ein politischer Wille da, Hürden für Teilzeit abzubauen? Aber
ich glaube, die entscheidende Frage, Herr Fratscher, ist ja das, wie viele Leute sind produktiv beschäftigt und wie viele sind bei uns in der Verwaltung oder in der Organisation. Also entscheidend ist ja die Wertschöpfung und die Produktivität in unserem Land, und die geht eindeutig zurück, oder liege ich da falsch?
Ja, und liegt das bei den Beschäftigten oder liegt das bei den Unternehmen, die mehr in ihre Beschäftigte investieren müssen? Ja, Sie haben völlig recht. Produktivitätsentwicklung ist enttäuschen in Deutschland, und zwar über die letzten 20 Jahre. Und da muss man genauso ran. Wir müssen, Sie haben völlig richtig, wir müssen über die Qualität von Arbeit reden, viel mehr als die Quantität. Mhm. Also wie viele Leute, wie viele Stunden arbeiten, sondern fragen, wie können wir die Produktivität verbessern? Das ist die entscheidende Frage. Und da liegt natürlich auch ein wichtiger Teil der Verantwortung, nicht nur beim Staat, sondern auch bei den Unternehmen selbst.
Wir müssen schauen, dass wir die Themen nicht verlieren. Also jetzt haben Sie gerade auch Teilzeit gesagt und an die Politik die Frage gerichtet, ob es da Verbesserungen geben wird.
Also das ist ja genau der Punkt, den ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, wenn wir Gelder zur Verfügung haben oder die mobilisieren, müssen wir die in Kinderbetreuung stecken und Bildung, Bildung, Bildung. Ich glaube, das ist massiv wichtig. Und mir ist auch noch mal wichtig zu sagen, es gibt ja viele Gründe, warum Menschen in Teilzeit sind. Das ist genau das, was der Herr Fratscher gesagt hat. Es soll ja Leute geben, die zum Beispiel auch einfach gerne zu Hause ihre Kinder betreuen möchten. Wir müssen das schon auch hinkriegen, dass es eben kein Zwang wird, in die Vollzeit zu gehen. Aber wir müssen schon attraktiv gestalten, von der Teilzeit in die Vollzeit zu gehen. Und eben vor allem, es gibt ganz viele Frauen, die ja auch in Umfragen beantwortet haben, ich würde gerne mehr arbeiten. Ich möchte das gerne machen, aber es ist mir zurzeit zu unsicher. Und ich glaube, da müssen wir definitiv... Oder es lohnt sich auch nicht.
Weil es absolut zu viele Abgaben gibt und gleichzeitig aber auch zu viel Auffangnetz von der Politik, dass man einfach nicht arbeiten muss, dass es so viele Hilfen gibt, Arbeitslosengeld. Also, dass man so gar nicht den Anreiz hätte, dass dieses Geld zu verdienen, weil dann auch wieder die Abgaben viel höher sind, als das, was am Ende übrig bleibt.
Ich möchte genau bei dem Punkt... haben wir doch jetzt geschafft, dass wir das Bürgergeld endlich reformiert haben, vielleicht noch nicht weit genug. Aber die Frage der Arbeit wieder in den Mittelpunkt stellen. Ich halte auch nichts davon, jetzt Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegeneinander auszuspielen oder irgendwas, sondern wir werden dieses Land nur wieder nach vorne bringen, gemeinsam mit einer großen Kraftanstrengung, mit dem Willen, auch Leistung in den Mittelpunkt zu stellen und denen dann aber auch zu sagen, wenn du mehr Leistung bringst, dann hast du auch mehr im Geldbeutel. Und die Frage, wer Teilzeit braucht, soll die auch weiter haben. Aber die Teilzeit darf nicht ein Modell sein, sondern sie muss dann da sein, wo sie notwendig und richtig ist. Und ich würde das auch nicht verurteilen. Ich halte den Begriff Lifestyle-Teilzeit übrigens für falsch. Der völlig falsche Begriff in einer Diskriminierung. Aber wahr ist auch, dass wir wieder mehr Bereitschaft zur Leistung brauchen, um den Wohlstand zu sichern.
Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, wenn ich darf. Weil es schon wichtig ist, das Bürgergeld, das ist nämlich bei ganz vielen Punkten, hätte ich nämlich da auch noch mal Korrekturen gemacht. Nämlich genau da, dass diese Transferzusatzleistungen, das geht nicht, dass wenn man da in Teilzeit arbeitet und aufstockt und in Vollzeit ist, das geht nicht, ne? Dass man da dann mehr hat. Und was mir noch mal ganz aber wichtig ist, das Bürgergeld war schon dafür da, dass die Leute, die in Langzeitarbeitslosigkeit sind, rein qualifiziert wurden und die Zahlen haben uns recht gegeben. Das ist mir schon noch mal besonders wichtig, weil das ist eine falsche Darstellung.
Nicht die Transferleistung.
Die Wiedereinführung in Arbeit war im
Mittelpunkt. Rückblickend, wie hat sich es bei Ihnen ausgewirkt, die Änderung? Können Sie das schon sagen? Oder?
Wir sind durchaus in einem Bereich tätig, wo wir sehr viele Akademiker bei uns im Einsatz haben, sehr viele Ingenieure im Einsatz haben, im Betrieb, im Unternehmen. Und da merken wir das nicht. Wir haben aber auch eine Kantine. Und bei der Kantine merken wir, dass unser Kantinenchef uns immer wieder sagt, dass viele Bewerber, die zum Gespräch kommen, sagen, ich arbeite nur Teilzeit und den Rest hole ich mir irgendwie vom Staat. Die wollen oft unter der Hand Geld bekommen. Mhm. Und diese Geschichten gibt es sehr, sehr oft und sehr, sehr viel. Und das ist eine Rückmeldung, die ich bekomme.
Ja, Schwarzarbeit haben wir auch gesehen, Statistiken ist gestiegen. So.
Wir haben Kontrollen jetzt eingeführt und da auch tatsächlich sehr viel mehr gemacht. Wir haben
Rahmenbedingungen, dass die Leute bei unserem Betrieb, die möchten alle mehr arbeiten, aber ist einfach gesetzlich nicht möglich. Oder es lohnt sich nicht, weil das dann so versteuert wird. Wenn nur mehr verdient, fällt in die nächste Steuerklasse, kriegt er nichts mehr raus. Dann haben die keine Lust mehr. Wenn man denen die Leute sagt, alle unsere Angestellten wollen mehr arbeiten, nur die können nicht, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Und dass er zum Schluss nur für 6, 8 Euro, was dann noch rauskommt, arbeitet, das rentiert sich einfach
dann nicht. Könnten wir sagen, jetzt versuche ich den Bogen zur Energiekrise wieder zu finden, weil sie sagen, 6, 8 Euro mehr. Jetzt gibt es ja sogar das Angebot, dass die Arbeitgeber 1.000 Euro ihren Angestellten geben könnten. Wollen Sie das nicht machen? Weil es ist ja zu den Tankpreisen eine tolle Entlastung. Also ich frage jetzt bewusst zu
provokant. Genau, ich finde es völlig falsch, wenn ich das Geld Dritter verwalte, sagen wir es einfach mal so. Und das Zweite ist, die größte Gefahr ist, glaube ich, der soziale Unfrieden. Manche Unternehmen können es sich leisten, die anderen nicht. Und gerade die Unternehmen, wo es momentan ein bisschen schlechter geht und ist auf die volle Kraft von den Mitarbeitern angewiesen, jetzt kriegen die 1.000 Euro nicht, jetzt vergeht die Motivation verloren. Und ich glaube, dass das jetzt einmal ganz in dieser Zeit ein ganz völliger falscher Ansatz war. Und wenn man da zum Beispiel jetzt ein bisschen die Überstunden oder was auch immer, die Steuersenkung macht, dass man sich da ein bisschen was dazu verdienen kann, ich glaube, dass das wesentlich das Bessere gewesen wäre. Aber diese 1.000 Euro, das ist eine Diskussion, die diskutiert jeder derzeit, aber nie keiner positiv. Und das finde ich schade.
Bei den 1.000 Euro gebe ich Ihnen völlig recht.
Also hat sich die Politik da verzettelt? Meine gut, also jetzt geben Sie recht, aber das ist ja immer eine Koalition. Das ist
eine Koalition.
Ja, also absolut. Da kann sie ja niemand jetzt rausstehlen.
Ich habe ja auch gesagt, dass ich es persönlich nicht richtig finde. Ich haben hätte Sie dann in Berlin angerufen gefunden. Und gesagt,
das macht ihr bitte schön
nicht? Ich muss mich hier nicht abstimmen mit der Bundesebene, wenn ich in der Münchner Runde sitze. Nein, ich habe schon gesagt, ich sehe das als ein kritisches Werkzeug. Wir hätten es lieber gesehen, auch wenn wir zum Beispiel, die Übergewinnsteuer wird geprüft, das ist auch eine europäische Geschichte, aber zum Beispiel einfach den Tankkostendeckel drauf.
Ja, aber das Problem ist doch jetzt, dass Sie können sagen, ich persönlich wollte es nicht, aber die Große Koalition hat sich jetzt, die sehen das hier, hören das hier, ein bisschen verscherzt.
Naja, man muss ja auch sagen, wo ist denn das gekommen? Das ist ja eine Situation, die sehr, sehr plötzlich und mit sehr viel Zeitdruck passiert ist. Und deswegen sind die ersten Maßnahmen, die man macht, halt natürlich erstmal die, die auch am schnellsten implementierbar sind. Von dem her gesehen finde ich das ja in Ordnung. Aber ich glaube, wir müssen noch weitere Entlastungspakete sehen, wenn sich der Benzinpreis weiter so
entwickelt. Ich will jetzt mal hören, 1.000 Euro können Sie 1.000 Euro...
Steuerfrei finde ich super. Ja. Steuerfrei, aber wieso zusätzliche 1.000 Euro? Also wieso kann ich dann nicht von einem Lohn 1.000 Euro nehmen und diese sind steuerfrei? Also wieso muss ich die denn zusätzlich überweisen? Und woher sollen wir es nehmen? Wir sind, glaube ich, die allerwenigsten, die in der Position sind zu sagen, ich gebe dir nicht diese 1.000 Euro zusätzlich, wenn ich es könnte. Mhm. Weil die Mitarbeiter, die werden sich die schon holen, wenn sie die möchten.
Können Sie es geben?
Wir können es geben, aber auch wir finden es zu aufdringlich, wenn sozusagen unsere eigene Planung überstimmt wird von außen. Ich persönlich stelle mir die Frage, warum wir immer wieder an den Symptomen arbeiten. Mhm, genau. Also wir können nicht permanent, wenn es irgendwie eine Krise gibt, ad hoc getrieben, angstgetrieben vor den Wählern, dann irgendwie nach Gießkannenprinzip Geld überall verteilen, aber die strukturellen Probleme, die wir im Lande haben, nicht anpacken. Mhm. Und das vermisse ich immer.
Ich würde bloß trotzdem jetzt bei den 1.000 Euro bleiben. Und Herr Fratscher, gerne, Sie können sich da gerne dazu äußern.
Ja, ich glaube, da ist nochmal auch wichtig, sich das anzuschauen. Erstmal ist es, wie schon gesagt wurde, ist es letztlich die Politik, gibt die Verantwortung an die Unternehmen ab, sagt, wir wollen die Menschen nicht entlasten, das sollen mal die Unternehmen tun. Und wir hatten ja schon mal eine solche Entlastungsmöglichkeit, damals 3.000 Euro 2022. Und wenn man sich anschaut, wie das funktioniert, sehen wir, dass damals Unternehmen, die Tarifverträgen unterliegen haben, dass 85% dieser Unternehmen haben das an Beschäftigte weitergegeben. Aber die nicht über Tarifverträge abgedeckt sind, sondern das ist ungefähr die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland, die haben meistens nichts bekommen. Also auch diese Maßnahme hat eine starke soziale Unwucht. Und in Krisenzeiten ist es ja auch Aufgabe der Politik, sozial ausgewogen, zielgenau die Menschen zu entlasten, die auch wirklich und auch Unternehmen, Menschenunternehmen zu entlasten, die wirklich diese Hilfe benötigen. Und
was wäre Ihr
weder
Vorschlag?
Der Tankrabatt ist zielgenau. Das wirklich Kluge wäre gewesen, eine Energiekostenpauschale. Auch da, das hat es schon gegeben 2023. Damals hat man gesagt, alle Erwachsenen bekommen 300 Euro und können selber entscheiden, was sie mit dem Geld tun. Das hätte den Vorteil, damals wurde das auch der Einkommensteuer angerechnet, also Menschen mit wenig Einkommen haben letztlich mehr Netto vom Brutto gehabt als Menschen mit sehr hohen Einkommen. Jeder Erwachsene hat etwas davon gehabt. Und der zweite entscheidende Vorteil ist, wir müssen in dieser Energiekrise Energie sparen. Wir müssen 15-20% weniger Gas und Öl verbrauchen. Mhm. Und wenn die Politik dann eben einen Tankrabatt gibt, ich habe volles Verständnis für den Spediteur, aber nochmals, das heißt, in dem Thema Pkw wird weniger gespart. Das heißt, andere müssen mehr sparen. Und das ungleich größere Problem sind steigende Lebensmittelpreise. Das ist ja auch ein Resultat
genau, das
der
ist auch ein Punkt, aber lassen Sie uns mal bei dem Thema Öl bleiben, Herr Holitschek. Wenn es ja heißt, wir müssen weniger verbrauchen, okay, wenn ich langsamer fahre, verbrauche ich weniger. Also ich spitze zu, Tempolimit statt Tankrabatt?
Nein. Ich halte nichts vom Tempolimit. Das ist, wird Sie auch nicht überraschen. Ich glaube, diese Diskussion wird immer wieder geführt. Ich bin da kein Anhänger davon. Ich glaube einfach, die Energiesteuer zu reduzieren, das war ja auch das Thema CO2-Bepreisung sogar im Gespräch, ob man da nicht ansetzen kann, war jetzt ein kurzfristiger Weg, um da was zu tun und auch Signale zu setzen. Es war ja eine schon erhitzte Diskussion, auch jetzt in Ostern. Die Menschen sind gefahren, haben jedes Mal die Zapfsäule gesehen, haben das irgendwie verbunden auch mit der Frage der Handlungsfähigkeit des Staates. Tut ihr da was? Im Ausland wurden Zapfsäulen gepostert. Die Leute haben gesagt, warum geht das da und bei uns geht es nicht. Ich finde das schon richtig. Diese 1.000 Euro sind übrigens jetzt ja gestreckt worden. Also der Gesetzentwurf soll ja möglich machen, dass es auf das nächste Jahr übertragen wird und dass es möglicherweise auch für andere Dinge angerechnet werden kann. Also man hat da nachgebessert. Es war auch eine Diskussion in meiner CSU-Landtagsfraktion, wo da Initiativen oder Anstöße nochmal gegeben wurden. Also ich finde, das ist ein Thema, das man machen kann, aber man hat es jetzt Gott sei Dank ein bisschen auch noch verbessert. Und das andere ist schon richtig. Wir müssen an die Strukturen ran. Wir haben ein strukturelles Problem im Land in vielen Bereichen, im Sozialsystem, in der Gesundheitsversorgung, in der Frage Energie. Und das sind die Herausforderungen, die die Regierung lösen muss.
Ja, und weil jetzt CO2 gefallen ist, als das hat ja der Ministerpräsident Söder auch ins Spiel gebracht, vorübergehend mal diese CO2-Abgabe zu reduzieren oder wegfallen zu lassen, wäre das etwas für Sie?
Mein Grundgedanke wäre mal ganz anderer, dass man die prozentualen Besteuerungen wegtut. Wenn man jetzt auch den Treibstoff mit einem festen Betrag, mit der CO2-Steuer oder Mineraliensteuer besteuert und nicht das Prozentuale, jetzt wenn praktisch der Grundpreis aufgeht, dann ist die Besteuerung immer die gleiche. Und dann wird sich das praktisch nicht skalieren und dann wäre der Preisanstieg wesentlich weniger. Und das Gleiche findet ich bei den Löhnen zum Beispiel, wenn man immer prozentual erhöht, dass die soziale Schere, die geht ja bei uns immer weiter auseinander. Der, wo wenig verdient und kriegt 5% mehr, das ist ein kleiner Anteil und der Große kriegt 5% mehr als größer Anteil. Mhm. Wenn ich halt endlich einmal die Lohnerhöhungen auf Euros beschränke und sage, es gibt 300 Euro mehr Lohnerhöhung und das nicht prozentual mache, dann wird die soziale Gleichheit wieder mehr gegeben. Und so geht in dem System, was wir jetzt im Staat haben mit der Besteuerung, auch mit den Lohnerhöhungen, das geht ja immer, die Schere geht immer weiter auseinander. Und dann ist der soziale Frieden gefährdet und letztlich unser Zusammenleben. Und das finde ich furchtbar derzeit. Und
der CO2-Preis, den Sie gerade angesprochen haben, aber auch der Tankrabatt, das sind ja völlig falsche Ansätze. Weil, wie wir gerade gehört haben, geht es ja darum, dass wir weniger verbrauchen und dass wir aber auch die Folgekosten der fossilen Energien nicht über den Staat dämpfen. Denn dann ist ja der Anreiz, sie weiter zu nutzen, weiterhin gegeben. Und sie verteuern ja unser Energiepreis. Das heißt, wir sollten schon auch betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich gesehen, den Verbraucherinnen und Verbrauchern schon das spüren lassen, was die Folgekosten der fossilen Energien sind und das nicht immer wieder künstlich mit Entlastungen auf der CO2-Seite dann sozusagen schön rechnen, weil dann ändert sich nichts. Die Transformation entsteht nur, wenn wir faire Preisvergleiche haben, nämlich die Folgekosten von fossilen Energien auch spüren und daraufhin dann sozusagen Anreize für neue Investitionen schaffen.
Und zusätzlich sehen wir jetzt natürlich auch die ganzen Abhängigkeiten, die wir haben von Öl, Gas, fossilen Brennstoffen. Wenn wir an Ländern wie Russland, Iran, USA hängen, die einfach nicht mehr zuverlässige Partner sind, und da muss ich schon sagen, jeder, der jetzt ein E-Auto hat, hatte Glück. Ich meine, es ist immer noch zu teuer, müssen wir gar nicht drüber reden, ist auch eine soziale Frage. Aber dasselbe Thema haben wir bei den Wärmepumpen, bei ganz vielen anderen Dingen. Sonne und Wind, die sind hier in Deutschland. Ja, das sind
viele, die jetzt
deutsche
ein Verbrennerauto
Energie.
Haben, sagen, schönes anderen E-Auto haben. Ich habe im Moment aber das Problem an der Tankstelle.
Absolut.
Und ganz viele, ich glaube, das sind 30-40%, haben nicht die Möglichkeit, mal schnell aufs Sparbuch zu gehen und sagen, das ist mir doch egal, das schaffe ich jetzt schon ein paar Wochen. Also was macht man jetzt in dieser Situation? Also CO2 viel, das kam auch aus Ihrer Partei. Ist das etwas, was man jetzt diskutieren muss, ernsthaft?
Also ich glaube, wir müssen uns nochmal klar machen, dass wir Ökologie und Ökonomie zusammendenken müssen. Das ist schon etwas, was wichtig ist. Ich bin schon auch dabei zu sagen, die Bewahrung der Schöpfung ist ein Ziel, das wir weiter im Mittelpunkt stellen müssen. Aber wir müssen auch die Wirtschaft und die Arbeitsplätze in den Mittelpunkt stellen. Und wir sind halt aus zwei grundlastständigen Energieformen ausgeschert, aus Kohle und aus Atomkraft, und sehen jetzt auch ein Stück weit die Folgen. Und ich finde, wir müssen technologieoffen bleiben. Ich finde das schon richtig. Schauen Sie, BMW hat es geschafft, dass sie mit dieser Technologieoffenheit tatsächlich ein Erfolgsmodell auch am Automarkt gemacht haben. Und da bin ich dafür. Ich glaube, die CO2-Bepreisung hat schon einen Sinn. Aber ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht in eine Schieflage komme und die Arbeitsplätze dann eben woanders hingehen und nicht mehr hier bei uns sind. Das will ich nicht.
Aber bei der Energie ist es doch ganz klar, weil die erneuerbaren Energien werden auf kurz oder lang die günstigere Energieform sein. Und das ist für die Wirtschaft natürlich, als Brücke brauchen wir schon, aber die Pläne von Frau Reiche sind wirklich nicht dienlich dem Netzausbau. Das kann der ja vielleicht bestätigen.
Mhm. Jetzt gehen wir mal nicht ganz tief in den Netzausbau, sondern ganz tief rein in einen Friseursalon in Hersbruck nämlich. Da sind die Energiekosten auch ein Problem.
Sabrina Bodendörfer betreibt zusammen mit ihrem Bruder Matthias und ihrem Vater Rudi einen Friseursalon in Hersbruck. Es ist ein Betrieb, der läuft, aber gleichzeitig auch zeigt, warum viele gerade aufhören.
Der Friseurberuf ist immer noch Niedriglohnsektor. Das sind, da sprechen wir von Stundenlöhnen zwischen 14 und 16, 17 Euro für einen Meister. Also, und das macht es einfach unattraktiv, ja.
Für die Bodendörfers ist es deshalb schwer, überhaupt noch Personal zu bekommen. Hinzu kommt, dass sich Festanstellungen für den Betrieb kaum noch lohnen.
Die Lohnnebenkosten fressen schon viel auf. Also das denkt man immer nicht. Aber wenn man Bruttolohn hat von, ich sag mal, 3.000, hat man mindestens 1,5, 1,8 Nebenkosten, was der Betrieb noch zahlen muss nebenbei. Ne?
Eine festangestellte Mitarbeiterin haben sie. Mehr geht momentan nicht. Hinzu kommen die hohen Energiepreise.
Wenn die eigenen Kosten steigen, die Energiekosten und so weiter, muss es natürlich irgendwo umgelegt werden. Und das sind wir dann einfach in unseren Dienstleistungspreisen der Fall. Strom, Wasser, Miete, Nebenkosten an sich. Aber halt alles dann trotzdem in einem gewissen Rahmen.
Wir können uns das schon vorstellen, dass wenn die Preise, Lebensmittelpreise oder auch die Benzinpreise steigen werden, dass die Kunden vielleicht sagen, okay, ich muss vielleicht meinen Termin um ein oder zwei Wochen verschieben, weil es einfach gerade nicht ins Budget passt. Das kann natürlich sein, ja, auf jeden Fall.
Auch wenn die Zeiten schwieriger werden, wollen die Bodendörfers als Familienbetrieb weitermachen.
Ja, das wollen viele, Herr Fratscher. Ein Stichwort aus dem Beitrag waren Lohnnebenkosten. Große Belastung. Muss man da runterkommen? Zwingend, um auch wieder Wirtschaftsaufschwung zu schaffen.
Ja, die Lohnnebenkosten, aber auch die Besteuerung von Einkommen, vor allem von mittleren und geringen Einkommen, muss sinken. Und ich habe es am Anfang angesprochen, die Lohnnebenkosten sind ja zu einem großen Teil letztlich Beiträge für die Sozialsysteme, für die gesetzliche Rente, für Gesundheit, für Pflege, zum Teil auch für die Arbeitslosenversicherung. Und wenn wir eben diese demografische Alterung haben und nicht gegensteuern, dann werden diese Lohnnebenkosten zwingendermaßen weiter steigen. Deshalb brauchen wir Reformen der Sozialsysteme. Wir haben auch über das Arbeitspotenzial gesprochen. Wir müssen besser unsere Potenziale heben. Übrigens auch bei Zuwanderung, nur als Anmerkung. Wir werden immer stärker auf Zuwanderung angewiesen sein. Also erstens, Reform der Sozialsysteme ist notwendig, um diese Lohnnebenkosten zu senken. Zweitens brauchen wir eine Reform der Einkommensteuer. Und das wurde ja auch schon mehrmals hier angesprochen. Und da, glaube ich, besteht ja breite Einigkeit. Wir müssen vor allem Menschen mit mittleren und geringen Einkommen bei der Einkommensteuer entlasten. Da gibt es Vorschläge. Die Bundesregierung scheint das auch im Koalitionsvertrag versprochen zu haben, zu sagen, wir brauchen eine Entlastung. Das kostet aber Geld. Das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu. Und da muss man eben auch von der politischen Seite her sagen, wie will man diese Entlastungen finanzieren?
Ja, Frau Enders, jetzt nehme ich mal die Lohnnebenkosten. Ja, da hat er gesagt, Sozialsysteme reformieren. Jetzt gibt es ja, ich glaube, eine von Ihnen geliebte Gesundheitsreform der CDU-Gesundheitsministerin. Sie lächeln schon. Ist das ein Modell, um einfach von den Kosten runterzukommen, um auch Unternehmer, die Arbeitsplätze schaffen, zu unterstützen?
Also ich will ganz fair sein, weil es ist wichtig, gerade auch bei den Krankenkassen das System tatsächlich zu reformieren. Es kann nicht sein, dass wir so unfassbar viele Krankenkassen haben. Ich frage mich immer noch, warum wir eine private Krankenversicherung brauchen. Und da sind viele Kosten, die man wirklich einsparen kann. Und es gibt auch noch verschiedene Möglichkeiten bei den Sozialsystemen. Die hatten wir eine Kommission zur Sozialstaatreform, die wirklich auch sehr gute, vernünftige Vorschläge gemacht hat, wo man vieles zusammenfassen kann, wo man einfach entschlacken könnte und so weiter. Reform ja, was ich nicht richtig finde. Die Bürgerinnen und Bürger, die haben mit ihren Zusatzbeiträgen schon wirklich sehr viel Beiträge gezahlt. Und jetzt an denen wieder zu sparen, denen zu sagen, entweder sie müssen mehr bezahlen oder sie kriegen mehr Leistungen, das finde ich jetzt in diesem Moment den falschen Weg.
Müssen wir den Gürtel enger schnallen, um Wachstum zu generieren? Dahinter steckt ja auch dieser Vorschlag mit Lohnnebenkosten.
Ich glaube, wir müssen es einfach besser machen. Wie gesagt, warum haben wir über 100 Krankenkassen? Glaub, das ist doch nicht sinnvoll. Mit lauter großen Vorstandschefs die Fettkasse machen.
Aber die werden das Problem alleine nicht lösen. Wir müssen es gerecht machen. Und das Problem in der jetzigen Reform ist, dass es nicht gerecht ist, weil wir die Bürgergeldempfänger immer noch im Beitragssystem drin haben und nicht rausnehmen. Und solange die versicherungsfremden Leistungen nicht ersetzt werden, ist es ungerecht, weil dann nur andere zur Kasse gebeten werden und der Staat kommt seiner Verpflichtung nicht nach. Und diese Reform, und da kann man im Kern auch noch sagen, Belastung für die Krankenhäuser zu hoch und viele Dinge. Aber wenn jeder einen Beitrag leistet, dann muss auch der Staat diese Ungerechtigkeit auflösen und versicherungsfremde Leistungen endlich ersetzen. Das kommt übrigens in der Pflege, das ist die nächste Stufe, auch noch auf uns zu. Dann wird es nicht funktionieren. Und wenn Ungerechtigkeit herrscht, dann wird es dazu
die
beitragen, dass
Radikalität auch eine,
wächst. Ich gebe Ihnen recht, aber zuerst müssen wir schauen, wo wir es aus dem Steuersäckel dann rausnehmen. Und bis wir da sind, müssen wir es noch machen. Und da müssen wir über die Einkommensteuer reden, Vermögensteuer reden und all diese Geschichten.
Herr Dettendorf, so richtig ist diese große Koalition nicht in allen Punkten einig.
Ich glaube, dass das Wort Krankenkassenbeiträge ja stimmt, gell? Weil die ganzen Beiträge fließen ja an die Krankenkasse und nicht an die Ärzte, die Pflegerinnen und Krankenschwestern. Und die Verwaltung in Deutschland kostet uns 13 Milliarden Euro pro Jahr, das heißt 39 Millionen am Tag Verwaltung. Und was man mit dem Geld alles machen könnte. Also ich glaube, das gehört ganz dringend reformiert. Wir reden, dass man das Kartellamt zu den Ölmulti schickt. Ich glaube, die müssen wir eher mal in die Krankenkassen schicken, dass die mal das Ganze wieder sortieren und da den ganzen, wie soll ich sagen, die ganze Misswirtschaft aufdecken und das Geld, das entweder beim Arzt da kommt und bei der Krankenschwester und beim Pfleger und dass die für ihre Arbeit wieder vernünftig bezahlt wird und nicht der Vorstandsvorsitzende oder wer da sonst in der Verwaltung ist.
Also definitiv eher ein Ausgaben- und kein Einnahmenproblem. Genau. Also der Staat hat ja viele Einnahmen, aber was damit passiert, das ist das Problem. Und wenn der Staat ein Unternehmen wäre, so wie wir denken müssen als Unternehmer, dann würde das jetzt im Land nicht so aussehen, wie es jetzt aussieht. Und das ist manchmal auch als Unternehmer sehr ungerecht.
Aber der Staat ist kein Unternehmen, das ist schon mal wichtig. Und der zweite Punkt ist
ja, aber der Staat kann auf die Krankenkassen oder so mal einen Einfluss nehmen und sagen, du pass auf, Freunde, das müssen wir jetzt ändern. Und da passiert nichts, da wird nur geredet.
Ich glaube, jeder vernünftige Unternehmer würde Geld investieren, wenn er sich versprechen würde, dass am Ende, sag ich mal, ein Mehrwert entsteht für ihn. Auch wenn mal eine Anschaffung sehr, sehr teuer wäre. Der Mehrwert ist,
Angestellten zum Arzt gehen, die möchten behandelt werden, aber das passiert nicht.
Lassen Sie mich doch ausreden. Ne? Auch wenn das sehr, sehr teuer wäre, würde ich diese Investition machen. Ich glaube, es wäre sehr lohnend, wenn wir sagen, wir geben Geld aus, aber vernünftig und immer dann, wenn wir belegen können, dass das Geld für uns als Gesellschaft einen Mehrwert hat. Bildung zum Beispiel, ein ganz, ganz großes Thema.
Aber wir haben, also ich und auch meine ganze Generation und meine Freunde, Familie, wir haben das Problem, wir merken nicht, dass es irgendwo dahin geht. Also es wird hier einfach wie ein Gießkannenprinzip überall hingegossen, aber dass irgendwie jemand mit Struktur nach vorne geht und sagt, wir wollen dahin, das fehlt hier komplett.
Exakt, da müssen wir besser werden.
Exakt. Also wenn wir sagen, wir möchten Richtung Natur und Energie gehen, im Umweltgedanke, dann muss man doch auch schauen, dass man das fördert. Und dann wird aber hier wieder andere Sachen gefördert, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Ne, gibt es hier jetzt 1.000 Euro, die Unternehmen zahlen müssen zusätzlich. Das hat ja nichts damit zu tun, dass wir jetzt hier irgendeinen besseren Wohlstand haben dadurch, wenn wir es als Unternehmer zahlen müssen. Das müssten ja, wenn das der Staat vorschlägt, müsste es ja der Staat dann auch zahlen. Also wieso sollen wir als Unternehmen dann dafür blechen, dass es der Gesellschaft schlecht geht? Wir haben ja genug Pflichten, denen wir zugute tun.
Ich vermisse so ein bisschen den internationalen Vergleich. Wenn wir uns mal ein paar Sachen anschauen, beispielsweise Ausgaben im Gesundheitssektor, aber auch Krankheitsquote, da sind wir inzwischen stark angestiegen. Und da können wir uns, glaube ich, schon im europäischen Vergleich umschauen, was denn sonst noch die Möglichkeiten wären, um das Stichpunkt Produktivität, was wir vorhin angesprochen haben, leidet ja auch darunter, wenn die Verfügbarkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gegeben ist. Und wenn wir über strukturelle Veränderungen sprechen, dann dürfen wir keine Tabus aufbauen. Dann müssen wir auch durchaus mal gucken, was hat denn Deutschland früher stark gemacht? Und ich habe letztens mal recherchiert, ich glaube in den 60er, 70er Jahren wurden die ersten 3 Tage, Krankheitstage, als Karenztage bewertet und nicht bezahlt. Das muss man sich mit 3 Tagen machen. Aber wie kriegen wir denn sonst die Krankheitstage hin? Wir kriegen es nicht hin, wenn wir sozusagen immer mehr glauben, dass da Überarbeitung oder Überlastung stattfindet. Die Unternehmen tun extrem viel für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir stellen aber fest, dass die Krankheitsquote momentan echt sehr weit gestiegen ist.
Aber die Leute sind doch nicht, die machen doch nicht blau. Das ist ja das Problem. Die Arbeitsdichte wächst ja auch. Wie gesagt, wir haben so viele Überstunden wie schon lange nicht mehr. Und die Leute sind überlastet. Und ein ganz großer Teil der Erkrankungen in diesen Statistiken sind auch Überlastungserkrankungen. Wenn man die jetzt zwingt, reinzugehen.
Wenn der Arzttermin will, dann muss der 4 Wochen warten.
Das ist zu pauschal.
Ist natürlich auch ein Problem. Aber wenn man die zwingt, in die Arbeit zu gehen, dann, ne, wenn ich erkältet in die Arbeit gehe, dann mache ich 3 Kollegen auch noch krank. Und wenn ich eine Erkältung verschleppe, dann kann kann das bis zur Herzmuskelentzündung wirklich auch lebensbedrohlich sein.
Jetzt Gesundheitsreform, Sie haben aber auch gesagt gerade, es muss auch mal irgendwo wehtun, so interpretiere ich das jetzt. Also man muss mal an die Grenzen gehen.
Aber immer nur den Leuten, die arbeiten.
Ich würde mal einen anderen Punkt nehmen, weil auch soziales Sicherungssystem, Rente, sollen die Leute später in Rente gehen, um einfach mehr Verfügbarkeit am Markt zu haben?
Ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten. Da geht es ja auch um Lebensarbeitszeit. Da geht es um die Jahre, die ich gearbeitet habe. Es gibt ja jetzt gerade eine Rentenkommission, die muss jetzt ihre Vorschläge vorlegen. Und das muss man dann einordnen. Ich glaube, wir müssen schon über das Gesamtsystem mal reden. Wir reden jetzt über Karenztage, wir reden über Einzelbereiche. Wir werden diesen Staat modernisieren müssen in vielen Bereichen. Es wird nicht jedem gefallen. Jeder wird irgendwo einen Beitrag leisten müssen und sich einbringen, damit wir am Ende stärker wieder rauskommen. Das ist das, was Sie gesagt haben, was auch diese Generation nach dem Krieg geschafft hat, ein Land wieder aufzubauen, zu sanieren, zu modernisieren.
Ja, aber damals hatten wir auch eine Vermögensteuer.
Verantwortung.
Warum reden wir nicht mal darüber?
Wir brauchen doch keine Vermögensteuer.
Ja, Hauptsache nur die Leute, die arbeiten, sollen alles leisten und die Leute, die stinken reich irgendwo sitzen,
wir müssen doch auch die Stärken, die wir eher Unternehmer sind, die leistungsbereit sind. Das ist diese ideologische Verbrämtheit. Mit Ideologie werden wir das Land nicht modernisieren.
Jetzt, weil Sie ihn, also
da
diese Ideologiekeule...
Da müsst ihr mal überlegen, ob ihr überhaupt noch in der Regierung seid.
Ich
irgendwann, wenn ihr so
sagen,
weitermacht, weil so wird es nicht funktionieren.
Also ich bin gerne mit Ihnen in einer Regierung, Herr Holecek.
Gott sei Dank, in Bayern nicht.
Ich muss wirklich sagen, es geht doch nicht, wenn Sie sagen, wir müssen alle mehr ranpacken an den Staat und alle mehr Verantwortung übernehmen. Dann warum reden wir dann immer nur über die kleinen, mittleren Einkommen? Warum
ja
reden
nicht.
Wir nicht über die hohen?
Schauen Sie mal, der Staat geht doch selber auch an die Dinge. Wir haben jetzt einen Haushalt verabschiedet in Bayern ohne Schulden, beziehungsweise morgen wird er verabschiedet. Reformieren, konsolidieren.
Ja, also
wir versuchen, Stellen abzubauen, den Apparat zu verkleinern, schlanker zu werden. Wenn wir von den Bürgern was erwarten, dann müssen wir auch selber von uns, vom Staat was erwarten, dass wir selber auch an die Strukturen gehen.
Und Sie streichen
gehen.
Zuerst bei den Familien.
Nein, ach,
ja.
Das ist doch wieder eine Schwarz-Weiß-Malerei.
Also, jetzt ist mal Feuer drin, Herr Fratscher. Wenn es jetzt in Berlin sich abgespielt hätte, hätte man wahrscheinlich von der Koalitionskrise morgen in den Zeitungen gesprochen. Und Herr Holecek hat ja schon gefragt, wollen Sie noch in der Regierung? Also deswegen, ich finde schon interessant, wie wir uns hier jetzt Lösungen nähern. Wenn Sie jetzt mal sagen, wenn Sie sagen, Herr Fratscher, ich rede jetzt einmal mit Politikeinsatz, einmal mit den Unternehmern und dem Einzelnen. Was kann jede Ebene tun? Einsatz. Was ist das Wichtigste für Wirtschaftswachstum?
Erstens, die Politik muss große Reformen angehen, um wieder Vertrauen herzustellen. Sozialsysteme, Steuersystem, Wirtschaftsmodell. Zweitens, auch die Unternehmen müssen Verantwortung übernehmen. Mir ist es im Augenblick zu einseitig, immer mit dem Finger auf die Politik zu zeigen. Beispiel Automobilbranche. 80% der Verantwortung der Probleme für die Automobilbranche heute liegt nicht bei der Politik, sondern bei Entscheidungen der Automobilbranche. Dieselskandal, zu hohe Abhängigkeit von China, verschlafene Transformation. Also Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft funktioniert nur mit Verantwortung. Und viele Unternehmen tun das. Bitte, das ist keine Pauschalkritik, aber alle Unternehmen müssen sich eben auch ehrlich machen und ihre eigenen Fehler korrigieren. Und das Dritte, das trifft auch auf die Zivilgesellschaft zu, auch auf uns in der Wissenschaft. Auch wir müssen uns einbringen in die Diskussion. Nur so kann Demokratie und soziale Marktwirtschaft funktionieren. Also mir ist die Kritik, diese Pauschalkritik, alles ist schlecht, die Politik ist daran schuld, übertrieben. Wir haben eine sehr leistungsfähige Wirtschaft. Ich glaube, auch wieder sich die Stärken bewusst zu machen, ist mir wichtig. Weil wenn wir uns immer klein machen, dann werden wir so nicht aus dieser Krise herauskommen.
Ja, Sie haben ja auch von einer mentalen Depression, Herr Fratscher, gesprochen und von einem übertriebenen Pessimismus. Das habe ich jetzt auch ein bisschen rausgehört aus Ihren Äußerungen. Ja. Also müssen wir als Gesellschaft auch wieder ein bisschen mutiger sein, nach vorne schauen und sagen, jeder hat seinen Beitrag zu leisten.
Ja, und ich meine, schauen wir uns doch mal an. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Wir haben in den letzten 80, in den letzten 100 Jahren immer wieder große Krisen überstanden und erfolgreich bewältigt. Wir sollten uns doch mal auf die Stärken fokussieren. Wir haben eine tolle, mittelständisch geprägte Wirtschaftsstruktur. Das ist wirklich das Rückgrat der Wirtschaft. Wir haben, ja, die Sozialsysteme sind eine Stärke. Die müssen wir reformieren, damit sie weiter funktionieren können. Aber die soziale Marktwirtschaft ist ein großes Teil der Erfolgsmodells. Und auch der Rechtsstaat, dass wir, klar, wir haben zu viel Bürokratie und Regulierung. Auch das ist richtig. Aber gleichzeitig will man ja auch Regeln haben. Man will ja Verlässlichkeit haben. Also wir müssen uns wieder stärker auch auf unsere Stärken fokussieren. Mhm. Das heißt nicht, dass man die Schwächen ignoriert, sondern wir brauchen wieder einen Blick nach vorne, anstelle uns klein zu machen. Und Wirtschaft ist zu 70% Psychologie. Das hat übrigens Ludwig Erhard schon mal gesagt. Und ich glaube, das ist wichtig, sich daran zu erinnern.
Ja, und die 30% sind wahrscheinlich auch zum Teil Politik, die da noch übrig bleiben. Jetzt sprechen wir seit vielen Monaten über den Herbst der Reformen, über Hauptreformen, jetzt vorhin soziale Sicherungssysteme anpacken. Aber kaum, schreiben manche, kaum kommt mal eine Krise, wie die Ölkrise, dann sagt die Politik nicht, wir müssen euch mehr zumuten, sondern wir geben euch das Geld.
Naja.
Also ist das, also ich frage nur, weil ich wissen will von Ihnen, kommt das jetzt, also egal wie man das jetzt diskutiert, aber kommt die Gesundheitsreform, kommt eine Pflegereform, kommen diese ganzen Dinger? Weil, oder ist die nächste Landtagswahl dann im Osten dann schon wieder ein Grund zu sagen, naja, das verschieben wir mal?
Nee, also ich glaube, Lars Klingbeil hat das in seinen jüngsten Reden auch immer wieder betont. Die SPD ist sehr gewillt, die Union ist sehr gewillt. Das sieht man auch überall.
Wir machen das jetzt.
Ja, diese Reformen anzugehen. Natürlich wird da hitzig diskutiert und da wird auch jeder versuchen, seine Sichtweise mit einzubringen. Und das ist wichtig im demokratischen System. Aber ich glaube, dass alle drei Seiten, weil es sind ja drei Parteien in der Koalition, sich sehr bewusst sind, dass Reformen passieren müssen und dass sie groß sein müssen.
Mhm. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, naja, das ist ja eine Sendung mit Unternehmern und man sollte mal eine Arbeitnehmersendung machen, was wir übrigens oft machen. Aber ich frage jetzt mal wegen dieses Impulses, die Unternehmer, die ihre Verantwortung für ihre Arbeitnehmer auch wahrnehmen wollen und tun, was können Sie für Ihre Unternehmer tun, wenn schon nicht 1.000 Euro? Oder Sie haben gesagt, Sie können sogar.
Also, jetzt.
Ja, ja, also wie kann man den Job quasi eher absichern und Wachstum und damit vielleicht Gehälter erhöhen?
Ich glaube, wir sind darauf angewiesen, dass unser Geschäftsmodell funktioniert. Und unser Geschäftsmodell ist sehr gefragt im Bereich der erneuerbaren Energien, ist die Nachfrage sprunghaft, im Übrigen genauso wie 2022 nach dem russischen Angriffskrieg sofort abrupt angesprungen. Wir haben kein Nachfrageproblem. Und insofern geht es uns gut heute, wenn wir nach hinten schauen mit unseren Bestandsprojekten. Alles wunderbar. Wenn wir nach vorne schauen, dann sieht es düster aus. Weil im Grunde genommen Gesetzesänderungen im Anlauf sind, die den Ausbau erneuerbarer Energien, was wir dringend brauchen, um eben die Abhängigkeit von anderen Staaten zu reduzieren, momentan massiv gefährden. Also wir laufen auf eine fast Vollbremse zu.
Mhm. Vollbremse ist ein schöner Switch zu denen, der ein Fuhrunternehmen hat. Was sagen Sie Ihren Mitarbeitern? Denn die sagen, verdammt nochmal, der Sprit ist teurer, habe ich meinen Job künftig noch?
Also wir versuchen am Markt uns Möglichkeiten finden, dass man möglichst nur wirtschaftlich agieren kann. Und unsere Aufgabe ist ja, dass man um Rahmenbedingungen kämpft. Wir sind ja vorhin in der Landwirtschaft tätig. Der Weizenpreis ist dieses Jahr so, also ist das Grundnahrungsmittel Weizen. Das war der Preis war so tief wie noch nie. Der Erzeugerpreis ist unter der Hälfte. Wir sind in der Holzindustrie unterwegs. Die wissen gar nicht mehr, wie mit den Brettern. Also unsere Grundprodukte, Die Werte des Lebens sind, die sind nichts wert, als andere kostet so viel Geld. Ich glaube, dass wir auf einem völlig falschen Weg sind. Und wenn das Grundnahrungsmittel nichts mehr wert ist und der nachwachsende Rohstoff, dann glaube ich, haben wir einen falschen Weg. Und als Unternehmer, wir haben in Deutschland oder in Bayern, in Deutschland, ein tolles Unternehmen, der Mittelstand, das Auftragsvolumen wäre da. Aber wir brauchen endlich wieder mehr Freiheit, um zu agieren können. Und es wird immer weniger Freiheit. Man wird immer mehr kontrolliert, man wird mehr Auflagen erfüllen. Die Rahmenbedingungen werden, also der Gürtel, der schnürt sich für uns mit den ganzen Rahmenbedingungen immer mehr zu. Und wenn wir wieder mehr Freiheit haben, dann wird das Wirtschaftswachstum, hätte ich gar keine Sorge, das wird wunderbar funktionieren.
Frau Dorn, jetzt würden wir Sie auch noch gerne hören.
Ich sehe auch ganz klar, also wenn ich jetzt manchmal eine Kritik bekomme, dass unser Bier zu teuer ist, und dann sage ich, wie kann unser Bier zu teuer sein, das gerade gegenüber von unserem Biergarten produziert wird, wo mein Bruder arbeitet mit meiner Mutter, meinem Vater und noch ein paar Mitarbeitern, das mit Rohstoffen hier aus der Region arbeitet. Wir beschäftigen die Handwerker, auch ein IT-Unternehmen, das hier in der Region arbeitet. Also wir haben so eine Wertschöpfung hinten dran hängen oder vorgelagert eigentlich, die wir noch mal veredeln, sowohl in der Brauerei als auch im Gasthof. Das heißt, der Gesellschaft muss eigentlich klar sein, dass dieses Produkt eine Wertschöpfung hat, die irgendwann verloren geht. Und irgendwer hat es vorhin schon mal gesagt, irgendwann gibt es nur noch große Unternehmen und diese großen Unternehmen können sich dann alles leisten. Also diese Unternehmen können mit ihren Mitarbeitern dann machen, was sie möchten, weil wenn es keinen Mittelstand oder keine kleinen Unternehmen mehr gibt, dann ist auch einfach dieser Wettbewerb vorbei. Und das ist wirklich ein klarer Appell auch an die Gesellschaft zu sagen, man muss auch die Kleinen stärken. Also man muss auch mal zum Bäcker nebenan wieder gehen und zu seinem kleinen Unternehmen und nicht mehr zu McDonald's oder zu den ganz großen, weil das, wenn man die weiterhin stärkt, dann kann man, ja, wird es diese Wertschöpfung oder auch diesen Wohlstand nicht mehr geben können.
Ja, ein gutes Schlussstatement. Vielen Dank. Also was können wir tun? Natürlich die eigene Wirtschaft stärken und nicht das Geld ins Ausland schicken, wenn es geht. Und dann probieren wir das doch einfach mal. Und wir probieren jetzt auch eine saubere Übergabe zu Kontrovers. Da geht es wieder um Spritpreise und Gegenmaßnahmen der Bundesregierung. Tauchen wir noch tiefer ein und zwar mit dem wirtschaftspolitischen Sprecher der SPD. Fraktion im Bundestag. Frau Enders freut sich schon. Also, danke fürs Zuschauen und bis bald mal wieder. Das war die Münchner Runde.